Richtig cool.
Richtig geil. Mega. Ja, echt cool.
Mega. Wieder ein Riesenthema. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare David Haas.
Letzte Woche war ich besser drauf. Hallo auch von mir.
Ja, ich habe heute erst die Folge angehört von letzter Woche und habe mir überlegt, was sage ich heute. Und habe gedacht, nee, back to the roots, der wunderbare David Haas, das ist auch schon fast so ein Running Gag. Du hast ja gestern der Pro Talk noch nicht gesehen.
Nein, habe ich
noch nicht gesehen. Da gab es eine Speed-Laudatio vom Sebastian Deuvel und der hat dich auch erwähnt und hat dich auch als der wunderbare David Haas betitelt. Oh, also das ist jetzt schon ein Synonym.
Kannst du in deinem Personalausweis so einen Künstlernamen eintragen lassen? Ich glaube, das lasse ich mir eintragen. Finde ich gut. Ich habe es aber noch nicht gesehen. Wie war der Brottalk? Erzähl.
Brottalk war gut. Wer es noch nicht gesehen hat, unter Brotpro, unter dem Kanal von Brotpro auf YouTube oder auf der Facebook-Seite vom Deutsche Brotinstitut kann man es nachgucken. War gut, war interessant. Ich habe ein bisschen erzählt und berichtet von unserem, von unserer Philosophie, von Grimmers Backstube, von dem, was wir so machen, Podcast und so weiter. Und ja.
Cool. Wurde ich interviewt vom Bernd Kütscher.
Von Bernd Kütscher, der hier schon zu Gast war, genau, und vom Sebastian Marquardt, Chefredakteur und Herausgeber von Brot Pro und Brot. Das sind zwei Zeitschriften, Brot Pro für Profibäcker, Brot für Hobbybäcker, wenn man das so trennen kann und will. Genau, und durchaus sehr gute Zeitschriften, die sich lohnen zu abonnieren.
Mhm. Okay.
Auch er hat eine interessante Geschichte und genau, war quasi Hobbybäcker und stand mit seinem Verlag so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, soweit ich das weiß. Und hat dann angefangen, das Brotmagazin zu machen. Und ich glaube, das ist inzwischen relativ erfolgreich. Und jetzt seit, glaube ich, 1,5, 2 Jahre noch dieses Brot Pro. Also auch sehr, sehr spannend.
Und die gibt es aber nur online zur Bestellung, dann kriegst du die zugeschickt. Also im offenen Verkauf finde ich die nirgends, oder?
Ich glaube, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, dass man das wahrscheinlich ja als Abo irgendwie online bestellen muss.
Ja, klingt ja gut. Also ich kenne es gar nicht tatsächlich. Also von dem her würde ich da nachher direkt mal danach gucken.
Macht das.
Cool.
Ja, ich hatte noch das Webinar zum Thema Podcast, gell, das passt ja auch rein, wir sind ja beim Podcast.
Da war ich live dabei, das war gut.
Die einzige Frage, die kam, war leider eine technische.
Was nutzt ihr für eine Technik? Und ich habe ganz schnell tippt, rote Mikrofone.
Ich habe es dann gesehen, da war es leider zu spät. Ja. Also an dieser Stelle rote, ja?
Ja, rote Mikrofone, ja.
Wo du es geschrieben hast, habe ich sofort den Schriftzug vom Mikro gesehen, aber.
Ja, ist ja scheißegal. Also wer das wissen will, was wir für eine Technik nutzen, soll uns schreiben, dann können wir da einfach eine Liste rausschicken. Das ist überhaupt kein Problem, falls es hier Podcast-billige Menschen gibt. Genau, dann waren wir noch essen. Mensch, wir haben es endlich geschafft.
Und wir haben uns tatsächlich unterhalten können ohne Mikros.
Ja, verrückt.
Wir waren in der Brauerei, Gaststätte zum Löwen in Schwäbisch Hall. Machen wir hier mal ein bisschen Werbung, oder?
Auf jeden Fall, weil sie es verdient haben, weil das eines der beste gutbürgerliche Lokale in Schwäbisch Hall ist, würde ich sagen, oder?
Absolut.
Also kann man wirklich hier mal ein bisschen droppen, dass es wirklich, wirklich gut ist dort
zu essen. Und es ist immer voll, also wenn man hin will, muss man reservieren, zwingend. Und ja. Du hattest ja kein Low-Carb-Essen an dem Abend.
Nee, ich musste aussetzen. Ich habe echt kurz die Karte durchblättert und dachte so, Salat mit Rumsteak gibt es ja auch. Und dann dachte ich so, ey, komm, aber die Spätzle ist nicht einfach. Da kam das Schwabi in mir durch und von dem her konnte ich nicht anders. Aber wirklich absolut empfehlenswert. Das war gut und wir haben uns auch echt gut ausgetauscht. Wir haben überhaupt nicht über den Podcast geredet, ist mir aufgefallen, gell?
Stimmt.
Wir haben über alles geredet, aber nicht über den Podcast.
Ja? Das machen wir ja oft genug.
Richtig, wollte ich gerade sagen. Genau. Du hast ja eine wunderschöne Weltkarte, da ist Schweiz auch mit drauf, Dachkarte mitgebracht, wo anfangs Endstücke des Brotes drin sind.
Richtig.
Wie die denn alle benannt werden, da gibt es ganz schön viel, ey, Wahnsinn.
Und zwar hat uns die jemand geschickt, und zwar, jetzt habe ich den Namen vergessen. Den reiche ich nach.
Ja, mach das.
Genau, und zwar aus dem Thüringer Raum haben wir ein Feedback gekriegt zum Thema Anfangs- und Endstück des Brotes und haben hier so eine coole Deutschlandkarte, tatsächlich auch noch Österreich und Schweiz mit drauf,
Schweiz
oder?
Auch, ja.
Wo auf der Karte per Symbol, die dann am Rand erklärt werdet, so ein bisschen dargelegt ist, wo man was zum Anfang und Endstück des Brotes sagt.
Wahnsinn.
Krass, oder? Hast du schon mal erzählt?
Nee, aber also viele Sachen kommen mir bekannt vor. Also das ist echt, also viele Sachen, das Rängel ist auch dabei.
Das sind 53 Begriffe.
Krass. für ein und dasselbe Ding.
Kipf, Kipfel, Ranft, Renftchen, Rankel, Remftle, Knorzen, Knörzchen, Knus, Knüsschen, abartig.
Mutsch. Schöpfer.
Mutsch. Mutsch habe ich noch nie gehört.
Kippchen.
Muger.
Muger.
Was heißt das?
Muger. Ja, irgend sowas, keine Ahnung. Ja.
Knippel, Knippchen, Knäppchen.
Kost. Kost habe ich auch noch nie gehört. Ja, witzig. Also auf jeden Fall.
Der letzte Begriff ist ja auch cool. Das Ende.
Das Ende.
Wo sagt man das?
Wo ist das? Natürlich oben. Berlin, Hamburg, Hannover. Hannover ist ja bekannt dafür für ihr reines Hochdeutsch. Deshalb ist das.
Das Ende?
Das Ende, ja, oder?
Wo siehst du das?
Ja, das Ende hier. Das sind die helle Punkte hier oben.
Aber hellblau ist Knäuschen, oder?
Achso, du hast farbig vor der Liga. Ich hab's ja. nur schwarz-weiß. Von dem her sehe ich nur Punkte.
Das Ende ist grau. Ich habe es mir natürlich farbig ausgedruckt, lieber David.
Du Angeber.
Wenn du wieder so geizig bist und schwarz-weiß ausdruckst, kannst du ja gar nicht mit.
Protz halt rum in deinem Reichtum, oder?
Ich habe noch zwei Feedbacks dabei.
Ja.
Und zwar zum einen von der Elisabeth. Vielen Dank, liebe Elisabeth. Die Elisabeth wird im Januar tatsächlich eine Woche bei mir mitarbeiten. Sie hat sich sehr gefreut, dass wir es möglich machen, dass sie tatsächlich mal eine Woche in die Rolle oder das Leben eines Bäckers schlüpft und hat uns jetzt nochmal ein Feedback geschickt zum Thema Backbuch. Und deswegen habe ich das heute auch mitgebracht. Vielleicht passiert das im einen oder anderen auch. Sie hat Kochertaler Backer und der Backstein unter war noch nicht heiß genug und deswegen waren die Weckle oben zwar schön, aber unter zäh.
Ist mir auch schon passiert.
Ist dir auch schon passiert?
Ja. Böse.
Ja, ist natürlich schade, weil das ist natürlich der Vorteil vom Backstein passé.
Ja.
Dann hat sie Schokostreusel-Tartlets backen und hat witzigerweise ist sie gefragt worden, ob im Backbuch auch Angabe zu den Nährwerten sind, aber sind natürlich nicht. Und hat sie einen coolen Spruch noch dazu geschrieben, also im Rezept konnte ich keine Zutat namens Kalorie finden, also sind da keine drin.
Nee, sind auch nicht. Alles kaloriefrei. Sind
alles Low-Carb-Rezepte.
Ja.
Dann noch eine Empfehlung, die hier sehr gern auch weitergebe, bei der Familie Schöll in Brunzeberg. Gibt tatsächlich bei uns auch, dass Brunzeberg heißt. Da kann man Freitagabends Blots essen in der Nähe ihrer Scheune. Und da war ich tatsächlich auch schon. Warst du auch schon?
Ich war auch schon dort und das ist ja von mir daheim 5 Kilometer weg. Und das ist echt lecker.
Das lohnt sich, ist lecker, ja. Absolut.
Ja.
Dann haben wir noch ein Feedback vom Frank. Der Frank kommt aus Alderhause ursprünglich. Nee, sorry, aus doch, Alderhause, genau, das ist hier bei uns, Schwäbisch Hall, und ist aber jetzt seit 12 Jahren schon in den USA wohnhaft.
Ach, witzig. Ach ja, stimmt, an der Ostküste.
Genau. Nee, Westküste. Ja, nee, 6 Jahre an der Ostküste, genau, und seit gut 7 Jahren an der Westküste. Mhm. Das gibt zwar 13, aber gut. Unterhalb von Los Angeles. Und genau, ist für eine Firma aus Deutschland, die wiederum, glaube ich, bei dir sogar Kunde ist.
Für die ich schon mal in L.A. war, auf dem Event zum Filmen. Und jetzt wird mich nämlich interessieren, ob er nämlich auf dem Event auch war. Aber also, müsste er eigentlich gewesen sein.
Frank, an dieser Stelle die Frage, warst du auf dem Event als so ein kleiner mobbeliger Kameramann?
2019, ja.
2019, stimmt, ich erinnere mich, dass du, also du bist kleine, da morgens, glaube ich, bei mir in der Backstube vorbeigekommen.
Ja, genau, der kleine mobbeliger Kameramann und ich. Weil der Michi war auch dabei.
Das ist aber der Große. Genau, und er hat eben unser Backbuch jetzt tatsächlich auch in Los Angeles und hat jetzt angefangen, oder hat schon länger angefangen, eine Brezel zu backen nach einem Online-Rezept und leckere Weihnachtsbrötchen und so weiter und so fort und hat eben im Heimaturlaub im August das Hohenloher Backbuch mitgenommen und hat jetzt auch ein paar Fragen, die ich hier gerne auch für die Öffentlichkeit beantworte, genau, auch zu Podcast-Rezepte in Folge 16, unsere Croissant-Folge, war die Frage, wie viel Stück das gibt. Ich habe das dann ausgerechnet, es müsste so 20 bis 22 Croissant ergeben. Und dann eine Frage, die ist jetzt schon öfters gestellt worden. In Folge 11 erklärt ihr, wie man seinen ersten Sauerteig ansetzen kann. Hier sprecht ihr nach dem ersten Tag davon, die folgenden Tage 50 Gramm Anstellgut, 50 Gramm Wasser und 50 Gramm Roggenmehl zu nehmen. Im Buch ist aber die Rede von nur 25 Gramm Anstellgut, 50 Gramm Wasser und 50 Gramm Roggenmehl nach Tag 1. Das hat mich etwas verwirrt. Geht es hier einfach darum, dass man nicht so viel Sauerteig im Überfluss hat, welchen man dann wegschmeißen muss? Fragezeichen. Nein. Ich habe das tatsächlich im Buch verändert, weil diese 50 Gramm Anstellgut führe dazu, dass der Sauerteig sehr schnell eben wieder gefüttert werden muss. Deswegen habe ich es beim Buch reduziert auf 25, weil man sich da ein bisschen einfacher tut, weil die Zeitspanne ein bisschen länger ist und man mehr Zeit hat, den Sauerteig zu beobachten, während er bei 50 einfach sehr schnell wieder so weit ist, dass er gefüttert werden muss. Letztendlich ist es egal, wie man es macht, es ist mit 25 halt ein bisschen einfacher. Im Prinzip habe ich ja die Parameter Anstellgut, Menge, Wärme, die letztendlich beeinflusst, wie schnell mein Sauerteig und auch TA, wie schnell mein Sauerteig wieder reif ist. Und wenn ich halt die Parameter verändere, indem ich weniger Anstellgut nehme, dann ist halt einfach die Zeit länger.
Okay, ja. Ja, macht Sinn, ja. Ja.
Klingt logisch, oder?
Absolut, ja.
Genau,
ja.
Zeit ist natürlich auch noch ein Parameter und der verändert sich dann halt entsprechend. Dann eine Frage, auf die wir eine total coole Antwort haben heute. Wirst du, Ingmar, im nächsten Jahr wieder Backkurse anbieten? Über Weihnachten und ins neue Jahr hinein mache ich immer wieder Urlaub in der Heimat und würde so gerne mal einen deiner Kurse besuchen. Auch meine Freundin, wenn sie auch nur englischsprachig ist, würde das interessieren. Hierzu haben wir eine richtig geile Verlautbarung zu machen.
Das ist eigentlich Oferfrisch, würde ich fast sagen.
Das Oferfrisch. Ist Oferfrisch, ja. Das haben wir in der heutigen Nachtschicht haben wir das ausgeklüngelt. Und zwar hatte ich heute Morgen, als ich im Büro saß und auch nochmal die Podcast-Folge vorbereitet habe und auch noch ein paar andere Sachen geschafft habe, die geniale Idee, dass der David und ich nächstes Jahr gemeinsame Live-Events veranstalten werden. Jetzt muss irgend so ein Jingle kommen. Nee, tatsächlich ist es so, dass wir keine Backkurse mehr anbieten nächstes Jahr. Das liegt, also wir haben jetzt ja Corona-mäßig ganz lang keine mehr Anbote und wir produzieren inzwischen bis 16 Uhr nachmittags und ich schaffe es einfach nicht mehr, die Backstube in der Zeit auf Vordermann zu bringen, zumal bis 18.30 Uhr, so wie es in der Backstube dann geputzt wird und dann noch Backkurse anzubieten. Am nächsten Tag läuft die Produktion wieder ab 11 Uhr abends. Funktioniert in dem Sinn eigentlich nicht mehr. Deswegen habe ich mir überlegt, ich werde nächstes Jahr Brotgenussabende anbieten. Ich bin bis dahin ja hoffentlich Brotsommelier. Und auch ohne den Titel traue ich mir zu, ein bisschen was über Brot erzählen zu können. Und da hatte ich jetzt heute Morgen die Idee, dass ich das ja mit dem David zusammen machen könnte. Das heißt, wir werden eine Art Live-Podcast, Brotgenussabend, Veranstaltungsevent auf die Beine stellen. Ja, 8 Termine haben wir uns jetzt mal vorgenommen. Maximal 15 Teilnehmer bei uns im Café in Grimmers Backstube. Die Termine werden online gestellt. Es wird Flyer geben. Es wird auch die Möglichkeit geben, über unseren Onlineshop www.bestell-brot.de Tickets zu buchen. Wie man das technisch löst, keine Ahnung, aber es wird auf jeden Fall gehen.
Kriegt man hin.
Und der David, der nächste richtig heiß.
Ja.
Ich werde auch noch ein paar andere Abende anbieten zum Thema Brot und Käse zum Beispiel. Habe ich schon einen Partner mit der Dorfkäserei Geifertshofen. Brot und Kaffee wäre noch cool.
Richtig cool. Aber da sind wir ja in diesen Samstag.
Nächsten
Samstag. Nächsten Samstag machen wir zwei Jahre ein Kaffeeseminar. Und das ist ja unser potenzieller Partner dann im zum Thema Kaffee. Von dem her
sind wir. Der weiß aber noch nichts davon.
Das wird er schon mitkriegen.
Bis die Folge rauskommt, ja, weiß er es.
Genau.
Genau. Und ja, und ich habe richtig Bock, einfach mit genussverrückte, brotverrückte Menschen und mit dem David so einen Abend zu veranstalten, zu machen. Also ihr könnt euch bald anmelden dazu.
Ja. Also wir sind jetzt voll in der Planung. Wie gesagt, die Idee ist Oferfrisch. Gerade frisch aus dem Ofen gezogen. Und jetzt lassen wir das noch zwei Tage reifen und dann sind wir fertig mit der Idee. Nee, also wir echt coole Idee. Und dann machen wir nächstes Jahr, gibt es dann Live-Events mit uns.
Ja.
Genau.
Super. Richtig cool.
Richtig
geil. Mega.
Ja, echt cool. Mega.
So, wir haben heute auch wieder ein Riesenthema in petto. Und zwar das Thema, wir haben ja heute der 11.11., also heute, wenn die Folge rauskommt, und da liegt natürlich nichts näher, als über die Themen zu sprechen, die die Bäckerwelt am 11.11. bewegt. Es gibt ja verschiedenste Bräuche. Das eine Thema ist ja das Thema Fasnacht, das ist ja dein Spezialgebiet, da kannst du ein paar Anekdoten raushauen. Ich hasse ja Fasching.
Ja, erzähl weiter. Ja.
Und das andere ist natürlich das Thema Martinstag. Der 11.11. ist natürlich immer auch der St. Martinstag. Und auch hier gibt es verschiedene Gebäcke in der Bäckerei. Und ich habe jetzt mal ein paar Infos aus dem sogenannten Internet zusammentragen und wo verschiedene Gebäcke eben herkommen. Ich finde es immer mega spannend, woher kommt eigentlich das Faschingsküchle oder das Martini-Schiffle und so. Und genau, werde dazu gleich mal ein bisschen was erzählen. Erzähl mal was über Fasching.
Ja, also traditionell beginnt ja die fünfte Jahreszeit am 11.11. um 11.11 Uhr bei uns im kleinen Bühler Zelt. Das tatsächlich, wer es nicht weiß, ein wahnsinniger Faschingsumzug hat. Das Hauptort hatte 800 Einwohner und 2020 war es das letzte Mal, vor Corona noch, hat halt das kleine Ortle halt einfach 20.000 Zuschauer, der Umzug. Ja. Also es ist wirklich gigantisch krass.
20.000?
Ja, 20.000 Leute waren da, das ist echt verrückt. Und ja, letztes Jahr gab es ja keinen und ich glaube, nächstes Jahr gibt es irgendwelche Planungen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wird das Thema Fasching, so wie es in Bülowzell heißt, wirklich groß geschrieben und es ist auch, also da wirklich jeder, der laufen kann, ist da unterwegs und macht da was. Also das ist wirklich verrückt. Und am 11.11. gibt es halt auch klassisch so den Rathaussturm, da wird dann symbolisch der Bürgermeister entmachtet und dann sind da die Narre am Zug und so. Also das ist also in Bülowzell, da habe ich groß geworden bin und in der Nähe jetzt auch noch wohne, ist das schon echt ein riesen Thema, würde ich sagen. nee, da ist das wirklich, also in Bülowzell gibt es eine Zeitrechnung vor Fasching und nach Fasching. So, das ist so verrückt. Das genau Ding. Also, ja, aber du, ich bin damit groß geworden. Mein erster Umzug habe ich, glaube ich, mit 2 Jahren mitgelaufen. Weißt, so. Und von dem her war ich jedes Jahr immer dabei. Und ja, da wird man halt damit groß. Ich stand da auf der Bühne und habe Showtänze gemacht und was weiß ich. Also von dem her.
Ja. Aber ihr habt ja nicht nur den Umzug, ihr habt ja dann noch Programmfasching.
Genau.
Und was
genau.
Weiß ich, obwohl wir ja hier eigentlich gar nicht zur Faschingsgegend sind. Woher kommt
das? Das hört in Bülowtan auf. Das ist aber daher, weil Bülowtan und Bülowzell ja eigentlich noch Ostalb geprägt ist. Mhm. Und daher kam das.
Ja, so Orle und so, da gibt es mehr so Fasching.
Genau, alles so in die Ostalb-Richtung, katholische Richtung und alles hier in die evangelische Richtung war dann eigentlich Fasching schon nichts mehr. Ist ja interessant, ja, in Bülowtan und Obersontheim, das sind ja 2 Kilometer davon weg. Obersontheim ist Fasching überhaupt kein Thema. Bülowtan ist genau so verrückt wie Bülowzell, weißt du, das ist echt krass, ja. Und es kommt dann einfach aus der Geschichte raus, ja. Ja, weil man halt einfach historisch geprägt war. Und ich meine, ich bin aber absolutes Halb- und falsches Wissen, gefährliches Halbwissen, dass Bülowzell und Bülowtan auch früher mal zum Ostalbkreis gehört hat. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und dann im Zuge irgendeiner Reform wurde es dann halt so Landkreis Schwäbisch Hall dazugenommen. Ja. Und daher kommt der ganze Faschingstrubel. Und von dem her, ich kann es völlig verstehen, wenn jemand sagt, hey, ich kann da damit überhaupt nichts anfangen, weil man einfach nicht damit groß geworden ist und warum verkleidet man sich und hin und her.
Ja, das geht mir nicht. Also mir fehlt der Zugang dazu.
Ja, du, aber wie gesagt, ich bin damit groß geworden. Für mich ist das völlig normal. Und von dem her, ja. Außerdem habe ich meine Frau auf dem Fasching kennengelernt.
Ja, also gut, bitte. Das ist also, natürlich nochmal. Ja. Und wir waren ja auch damals vom Geschäft und so weiter, haben wir auch immer den Umzug besucht und auch die anschließende Party bei deinem Vater in der Backstube. Gibt es das ja noch?
Die Backstube-Bar, klar, logisch.
Oder die Backstube-Bar, das war natürlich schon cool. Klar, wenn du dann mit Freunden dort bist und das macht dann schon Laune. Aber ja, dass so in der Kälte steht, das ist ja dann immer im Februar. 2 Stunden, dann rennen da diese Umzüge darum. Und die Umzüge an sich, die Wege und so, das ist ja alles noch nachvollziehbar und auch witzig, was ich ja hasse, wenn dann so Hexen kommen, weißt du, mit ihren Rädchen, dann wird man da mitgenommen. Oh, das geht, also das.
Ja, gut, die Hexe mag ich auch nicht.
Das ist, auch, oh Gott, das ist gar nicht meins. Ja. Und bei uns war es halt so, als Kind, war Fasching verpönt. Ich meine, ich bin im evangelischen Pfarrhaus groß geworden und wir durften uns auch nicht verkleiden. Und deswegen war Fasching für uns halt immer schlimm, weil wir waren dann irgendwie, wir haben es auch nicht verstanden, was das soll. Und deswegen, so sind wir halt unterschiedlich.
Es war ja aber auch immer so, wenn Ding, also ich habe ja dann meine Ausbildung zum Bäcker in Schwäbisch Hall gemacht und da war es ja auch so, hey, ich sollte, wenn es geht, am 11.11. frei habe, am Freitag vorm Faschingsumzug und am Rosenmontag und am Faschingsdienstag, wenn es geht, auch, ja. Das war für jeden Schwäbisch Haller völlig unnachvollziehbar. Was brauchst du da frei? Ja, also, aber nee, das ist einfach.
Ja, aber ich verstehe das. In Galdorf gab es ja immer den Pferdemarkt.
Ja, genau.
Und da war es auch so, dass wenn du da von Galdorf gekommen bist, dann war der Pferdemarkt der Tag im Jahr. Und
so hat ja jede Region so seine Besonderheit. Ja. In Schwäbisch Hall ist der Jakobimarkt, in Ding in Kreuzheim ist Volksfest. Also so. Und das ist ja für jeden dann immer ein Feiertag. Und das Event schlechthin. Und von dem her, ja. Ich finde das schon schön, dass es solche Bräuche gibt und ich hoffe tatsächlich drauf, dass jetzt nächstes Jahr das wieder stattfinden kann. Zumindest in einem, was weiß ich, in was vom Rahmen, aber so ein bisschen, wäre schon cool.
Um den Bogen noch zum Martinstag zu kriegen, heutzutage läufst du am 11.11. Laterne mit deiner Tochter vom Kindergarten, oder?
Genau, ja.
So verändert sich die Priorität.
Ja, du, ich habe es gestern gesagt, ein Kunde so, ey, nächste Woche können wir da abends einen Termin machen. Und ich sage, ja, Donnerstagabend wird gehen. Er sagt, ah, da kann ich nicht, da muss die Laterne laufen.
Oh je, wird er alt.
Ja, aber echt. Aber du, ist ja auch schön. Also
jedes solange wir mit unserer Tochter noch laufen, dann nicht mit unseren Enkel geht es
ja noch, gell? Genau, von denen her alles cool.
Ja, ich steig mal ein. Ich habe mal was mitgebracht zum Thema Berliner. Berliner ist ja das Faschingsgebäck.
Ja.
Wie ist das dann bei deinem Vater? Ich weiß, der muss dann an dem Umzugstag ja Tausende von Berliner backen. Ich glaube, der schafft es auch gar nicht, der Leute.
Nee, es ist mittlerweile nicht mehr so schlimm. Also, Also mein Vater fängt am 11.11. an und backt bis Faschingssamstag Berliner und dann ist Schluss. Also das ist genau die Zeit, wo er die macht. Und früher hatte mir am Umzug noch zwei Stände, wo wir die Berliner verkauft haben. Und da waren das wirklich 2.500 Stück, die wir da gemacht haben. Und das sind die ganze Familie, das war immer so ein Familie-Event, sind wirklich von Freitagmorgens 11 bis abends um 11 in der Backstube gestanden und haben Berliner und Fastnachtsküchle gemacht. Und irgendwann haben wir die Stände aufgehört. Wir haben einfach gesagt, ey, das schaffen wir von der Menge her nicht mehr. Weißt? Und dann kam es ja auch noch, wo dann halt einfach diesen Leuten kam, dann wurde halt auch noch 3.000 Weckler bestellt und was weiß ich. Und dann war das irgendwann so viel, dass man wirklich, das war einfach zeitlich nicht mehr machbar. Und dann haben wir gesagt, wir hören mit den Ständen auf. Mhm. Und mittlerweile, ja, also.
Aber klingt ja auch mega cool, irgendwie die ganze Familie dann dabei und aber auch Stress ohne Ende.
Also wirklich, wo es richtig krass war, haben wir wirklich Freitagmorgens angefangen und mein Vater, so wie er halt ist, ja, fängt halt nachts um 3 an freitags und geht halt samstagabends um 11 ins Bett. Und Wahnsinn. Dazwischen hat er nicht geschlafen. Ja. Ich so, ja gut, das ist halt schon auch
echt. Und dann krass. Noch die Kneipe dazu, ja, und klar, dann noch logisch, Backstube, klar. Bar und
ja,
boah.
Ja, also das war schon echt immer, also es ist immer noch krass, aber wir haben halt die zwei Stände aufgehört, weil das war dann einfach.
Du musst die dann ja auch noch betreiben und verkaufen und klar, beschicken logisch. Und so.
Aber wie gesagt, das war schon cool mit Ding mit der Familie. Also meine Tante hat immer mitgeholfen, mein Bruder und ich. Wir waren immer die, was Fastnachtsküchle gemacht haben. Und dann kam noch meine andere Tante aus Dinkelsbühl noch dazu. Und
die aus Holland?
Die nicht. Aber das war echt schön. Das war echt eigentlich immer cool, ja. Aber klar, Fasching ist für uns trotzdem immer sehr arbeitsintensiv, weil wir halt trotzdem noch die Kneipe haben und Bäckerei. Und da stehe ich auch öfters mal noch mit meinem Vater in der Backstube und wir schaffen das zusammen.
Cool.
Das ist cool, ja.
Ja, also woher kommt der Berliner? Ja. Ich habe rausgefunden, bewiesen ist, dass schon im alten Ägypten über offenem Feuer schneckenförmiges Gebäck in Fett schwimmend zubereitet wurde. Dies ist nämlich auf einer Darstellung von ungefähr 1200 vor Christus der Zeit Ramses III. Zu sehen.
Krass.
Eine mögliche Quelle der heutigen Krapfen sind wohl die Römer. Das ist ja auch, Berliner gibt es ja auch in 5 verschiedene
ja.
Wörter.
Krapfen,
Pfannkuchen, Berliner, ja. Kreppel.
Mhm, stimmt, ja.
Gibt es bestimmt auch noch mehr.
Ja.
Denn diese haben schon Kügelchen hergestellt, die ein mit Honig und Mohn bestrichenes Fettgebäck waren. Dieses Gebäck fand wiederum seinen Weg nach Vindobona, wie das heutige Wien in römischer Zeit hieß. In Wien kam es an besonderen Festtagen auf den Tisch und wurde Krapfe. Genannt, Krapfe, ja. So Schweizerdeutsch.
Ja.
Im 9. Jahrhundert wurden sie in Wien nicht rund, sondern wie Haken gebogen, geformt und als Krapfo, Mittelhochdeutsch Krapfe, bezeichnet. Im 13. Jahrhundert, genau, Krapfe gibt es ja auch noch. Im 13. Jahrhundert gab es dann die eher derben Bauernkrapfen, die verschieden geformt waren, je nach Lust und Laune, rund, länglich oder gekrümmt. Mit dieser Formenvielfalt war es allerdings 1486 mit der Wiener Köcheordnung vorbei, denn darin wurde den sogenannten Krapfenparcherinnen genau angeordnet, wie sie ihre Krapfen herzustellen und zu verkaufen hatten. Im 19. Jahrhundert waren Krapfen dann extrem teuer. Ein Stück dieses wertvollen Gebäcks kostete damals ungefähr 5 Kreuzer. Ein mehrgängiges Mittagessen bekam man allerdings schon für 12 Kreuzer.
Okay, krass. Also, wow.
Habe ich jetzt auch nicht gewusst. Ich lerne durch unseren Podcast auch noch dazu. Egal ob Berliner Pfannkuchen oder Krapfen, zur närrischen Zeit gehört die süße Köstlichkeit einfach dazu. Doch woher kommt dieser Brauch? Nach der Fastnachtszeit beginnt traditionell die christliche Fastenzeit. So wurde der Verzehr von Berlinern bereits im Mittelalter von Geistlichen vor dem Fasten empfohlen, um sich für die nachfolgende Zeit zu stärken. Also, siehst du's?
Ja,
Empfehlung, krass. Empfehlung von der Deutsche Gesellschaft für Ernährung, beziehungsweise im Mittelalter von Geistlichen, ja. Aber denen so manche Empfehlungen gemacht, die nicht so sinnvoll waren. Während diesen 6 Wochen bis Ostern sollten weder Eier noch Milchspeisen verzehrt werden. Früher war es daher besonders wichtig, diese leicht verderblichen Lebensmittel noch vor der Fastenzeit aufzubrauchen. Da für die Herstellung des süßen Gebäcks unter anderem Eier, Milch und Butter benötigt werden, wurden Berliner auch aus praktischen Gründen sehr beliebt.
Gut,
interessant,
geil,
oder?
Geil. Jetzt habe ich echt wieder gutes, unnützes Wissen, dass ich.
Was heißt hier unnütz?
Ja.
Aber was bist du für ein Berliner Typ? Bist du so der klassische Himbeer-Johannisbeer? Oh nee, eigentlich ursprünglich klassisch ist ja Hägemark. Also Hagebutten.
Echt?
Ja.
Oh, Hagebutten Füllung. Ist jetzt nicht so meins.
Meins auch nicht. Aber klassisch hat man ja heute eigentlich Himbeer-Johannisbeer.
Ja, also ich. Mag ihn klassisch ganz arg. Ich muss aber auch fairerweise sagen, ich finde das so abgefahrene, also um Gottes Willen jetzt nichts mit blauer Schokolade und Mohrenköpfle drauf oder was auch immer, also sowas nicht. Schokoküsse, Entschuldigung. Aber so mit einer Vanillecreme-Füllung und so finde ich schon auch was Geiles. Mhm. Also das kann man schon auch wirklich mal essen, ja.
Ja.
Aber sonst eigentlich klassisch bin ich voll dabei.
Also ich bin auch der Klassiker. Ja. Wir machen halt ja immer noch dann mal Eierlikör oder Schoko oder Vanille und dann hört es aber auch auf. Ja. Wir haben jetzt tatsächlich seit 4 Tagen, heute ist der 4. Tag, wo es Berliner gibt. Ja, ich habe heute einen zum Frühstück gehabt, ehrlich gesagt.
Berliner sind auch was Geiles, also muss man fairerweise sagen.
Ich musste Qualitätskontrolle machen, weil wir waren uns mit der Füllmenge der Marmelade nicht sicher, weil wir ein neues Füllgerät haben. Deswegen bin ich auch noch total mit ruhigem Gewissen gegessen. Am Anfang freut man sich drüber, irgendwann kann man es dann auch nicht mehr sehen.
Habt ihr so ein elektrisches Füllgerät?
Ja, das erste Mal dieses Jahr, deswegen sind wir mit der Füllmenge unsicher und da war mega viel drin. Also die letzten 3-4 Tage in Berliner bei uns gekauft haben, richtig Glück gehabt, weil wir müssen ein bisschen zurückgehen, weil du versaust dich definitiv.
Genau.
Wir sind ja dann noch konsequenter, also wir machen die Berliner ja nur jetzt 2 Wochen lang, bis zum 11.11. Mhm. Dann machen wir sie nicht mehr.
Okay.
Dann machen wir sie wieder auf Silvester.
Ja.
Und je nachdem, wann dann Fasching ist, wenn Fasching früh ist, machen wir dann auch gleich im Januar weiter bis zum Fasching. Oder wir hören dann nochmal auf und machen dann erst auf Fasching wieder. Weil so als Kleinbäckerei ist ein riesen Aufwand. Du musst ja das Fettbackgerät heiß machen, riesen Stromverbrauch, Fettverbrauch. Deswegen haben wir das jetzt deutlich eingeschränkt und dann ist es auch was Besonderes. Aber manche wissen ja auch gar nicht, dass das eigentlich so ein Traditionsgebäck ist. Viele Kunden kommen ja auch im Sommer und sagen, habt ihr keine Berliner?
Ja.
Also das müssen manche Leute auch erst wieder lernen.
Ja, vor allem ganz ehrlich, bei 35 Grad willst du halt auch kein Berliner, oder?
Also, ja, manche machen sich da, glaube ich, keine Gedanken.
Also so wie heute hat es draußen 5 Grad oder 4 Grad. Ja,
da kann man so ein
Berliner. Da ist ein Berliner, genau, richtig. Ja, da brauchst du auch warm im Bauch.
Dann habe ich mal noch was mitgebracht zum Thema Faschingsküchle. Das ist ja so das zweite große Faschingsgebäck. Und das ist ja auch so was total regional unterschiedlich ist.
Ja.
Ich habe da mal was mitgebracht. Knieküchle, auch Kirchel oder Auszogene, bayerisch, zu Hochdeutsch Ausgezogene, sind ein traditionelles Gebäck der süddeutschen, österreichischen und Südtiroler Küche. Sie sind ein insbesondere in Bayerisch, Schwaben, Altbayern, Franken, Österreich, Südtirol und Thüringen weit verbreitetes Schmalzgebäck.
Ja.
Das sind ja so auszogene Küchle.
Ja.
Und tatsächlich, so wie ich das hier rauslässt, gibt es das auch wiederum eher nur bei uns in der Gegend. Mhm. Viele machen dann noch so viereckige Küchle. Das hat meine Mutter früher auch immer gemacht. Schneidersfleck.
Genau, ja.
Hat meine Mutter früher immer gemacht. Ja. Also bei uns gab es auch immer an Rosamontag, gab es dann auch immer so Faschingsküchle.
Da war tatsächlich mein Bruder immer talentierter als ich.
Okay. Also
mittlerweile geht's, aber früher als Kind, mit dem Ausziehen, weil die Welle ja innen wirklich hauchdünn, und da war mein Bruder immer talentierter als ich. Aber mittlerweile habe ich es auch raus. So.
Ja, also da gibt es ja auch eine witzige Legende, die habe ich auch mal noch mitgebracht, die Namenslegende zu den Knieküchle. Knieküchle tragen ihren Namen, weil angeblich die fränkischen Bäckerinnen den Teig über dem Knie so auszogen, dass er in der Mitte so dünn ist, dass man einen Liebesbrief durch sie hindurchlesen kann. Daher auch der Spruch, willst schöne Schüsseleskirchle backen, brauchst breite Knie. In Klammer, willst du schöne Schüsselküchle backen, so brauchst du breite Knie. Entsprechend sind weitere Bezeichnungen Schüsseleskirchle und mild ironisch auf die breiten Knie anspielend Knieküchle.
Ah, okay.
Witzig, oder?
Ja.
Also der Teig ist ja letztendlich der gleiche wie beim Berliner.
Mhm.
Und dann wird er eben, so wie du es gerade schon richtig gesagt hast, einfach kurz angeklasst und dann so auszogen, dass er innen so ganz dünn ist.
Also mein Vater macht es immer so, da zieht sie vorher ein bisschen an. Oder lässt sie Ruhe anziehen, dann nochmal Ruhe lassen
und
dann kannst du richtig
nochmal schön ausziehen. Ja.
Genau.
Ja. Genau, und dann sind die quasi ja außen so dick und braun wie Berliner. Und in der Mitte halt ganz weiß. Also mir backe die ja, glaube ich, auch nur 2 Minuten, 1 Minute oder maximal 3 Minuten.
Ja.
Nein, also 1 Minute, rumdrehe, raus.
Ja.
Genau. Knieküchle wurden früher hauptsächlich in der Erntezeit und zu hohen Festtagen, besonders zur Kirchweih oder Duld, was auch immer das ist, gebacken. Mhm. In Franken wird teilweise zwischen katholischen und evangelischen Küchle unterschieden, je nachdem, ob die Mulde katholisch oder die Erhebung evangelisch mit Puderzucker überzogen ist. Witzig, oder?
Ja.
Was es alles gibt. Berliner, um jetzt nochmal das abzuschließen, das Thema, in der Bäckerei sind ja oft die Produkte, die nicht ohne Fertigmischung hergestellt wird.
Ja.
So, das ist einfach sehr, sehr anspruchsvoll, absolut, dass man das nachher hinkriegt, dass der einen schönen weißen Kragen hat.
Ja.
Und deswegen greife ich da viele, viele auf Fertigmischungen zurück. Und das finde ich sehr schade, weil dann oft das auch so überaromatisiert ist und nach allem Möglichen schmeckt und so künstlich schmeckt.
Ja, gut, aber klar, ist halt wie mit viele Produkte so, wenn sie halt so sehr anspruchsvoll sind, gell, das ist halt, da haben viele drauf Zugriffe. Ja. Ja, aber haben wir eigentlich ein Rezept, das wir dann nachher noch in die Shownotes hauen können? Dabei haben wir keins.
Heute mal nicht. Es gibt so viel Wissen, dass kein Rezept mehr dazu
ist. Das ist auch gut.
Nee, ja. Ich muss dazu sagen, ich habe mir tatsächlich überlegt und es ist auch, es ist aber sehr, sehr, also wenn man es richtig machen will, sehr, sehr, sehr aufwendig. Und im Prinzip ist es ja ein normaler Hefeteig mit einem relativ hohen Eianteil. Ja, ich kann auch noch ein Rezept in die Shownotes packen.
Ja, du, alles gut. Wir müssen auch nicht jedes Mal ein Rezept rauspacken. Alles gut.
Aber ich glaube, es ist so, ja, einfach aufwendig. Man muss das mal gesehen haben, wie man das macht. Und daheim kriegt man es dann sehr schwierig hin.
Du, aber wer ein Rezept will, kann uns ja schreiben. Vielleicht schicken wir eins raus.
Genau, und ich habe gedacht, wir kommen jetzt noch auf das Thema Martinstag. Ist ja auch am 11.11. Und da kann man ja einen ganz normalen Hefeteig nehmen. Und aus dem kann man dann auch, ja, nee, ich stelle noch ein Rezept. Nein, weil sonst heißt es nachher, der macht es wahrscheinlich selber auch nicht selber, ja, weil, wenn er kein Rezept rausgibt. Ja. Also, ich packe noch ein Rezept in die Shownotes.
Ja.
Aber ja, wenn es da Fragen gibt, gern melde, weil das ist einfach ja aufwendig und auch gefährlich, da heute mit dem Topf und so.
Ja, absolut.
Aber ich packe noch eins, nein, genau, das kommt mir jetzt nämlich gerade nicht, das nachher heißt.
Aber kurz mal noch, die Temperatur vom Fett sollte ungefähr
180 Grad. Grad, 180 ja. Grad. Ja. Ja, und da ist halt die Teigführung ist halt extrem wichtig. Also der Teig muss richtig kühl sein. Wir legen den auch zweimal zusammen, der wird da schön aufgezogen, dann erst abgewogen. Und ja, dass die nachher die Stabilität hin und vorm Backen, tun wir die nochmal kalt stellen, dass die einfach sich nochmal stabilisieren.
Ja.
Aber ich packe Rezept rein, komm, sind wir mal nicht so.
Sehr gut.
Schicke dir da noch.
Gut, top.
Schwenken wir um, oder? Martinstag, ja. Schiffle, Gänsle, Martins weg. Ich muss dazu sagen, Martini, Schiffle ist ja hier so Tradition. Mhm. Ich habe nichts gefunden im Internet, wo das herkommt. Also, ja. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe was zu Martins Gänse gefunden. Oft gibt es ja auch im Bäckerei Martins Gänse. Mhm. Traditionell kommt am 11. November auch die Martinsgans auf den Tisch. Also viele kochen da wohl auch eine Gans. Doch was hat das Federvieh mit dem heiligen Martin zu tun? Dafür gibt es verschiedene mögliche Erklärungen. Zum einen soll sich Martin von Tours aus Bescheidenheit in einem Gänsestall versteckt haben, als er zum Bischof geweiht werden sollte. Das laute Geschnatter der Gänse verriet jedoch seinen Aufenthaltsort und er wurde entdeckt. Seit diesem Tag gilt Bischof Martin von Tours als Schutzpatron der Gänsezucht. Mit dem Martinstag beginnt in Deutschland zudem traditionell die Saison der Gänseschlachtungen. Eine andere Herkunft des Festessens wird darin gesehen, dass am 11. November die 40-tägige vorweihnachtliche Fastenzeit beginnt, in der fettes Essen tabu ist. Ah, okay, das wusste ich auch nicht, weil normal ab 11.11. scheiß Gegenteil, da haut man ja richtig rein, gell?
Gib Vollgas.
Überdies war der 11. November früher jener Termin, an dem die Bauern ihren Lehnherren die fällige Pacht zahlen mussten. Da im Mittelalter oft sehr oft Naturalien das Geld ersetzten, beglichen die Schuldner in vielen Fällen ihre Pacht mit einer Gans.
Ah ja, interessant.
Weil ich zu den Schifflen nichts gefunden habe, habe ich noch das Thema Weckmann mal gesucht. Das gibt es ja auch in viele Gegenden, bei uns ja gar nicht.
Nö.
Haben wir auf Kreta übrigens damals backen.
Ich habe dir die Pfeife zugeschickt.
Ja.
Der hat mein Vater über die Beko bestellt und ich habe sie dir per Post zugeschickt.
Witzig,
ja.
Gell?
Ja.
Da hat damals die deutsche Kirchengemeinde auf Kreta angefragt, ob mir auf der 11.11. nicht Weckmänner backen könntet. Mhm. Und ich musste erst mal gucken, wie das überhaupt geht, weil man kennt das bei uns ja eigentlich gar nicht. Genau, und du hast mir dann die Pfeife organisiert.
Genau, ja.
Ursprünglich sollte der Weckmann den Bischof von Myra, also unseren Nikolaus, abbilden, doch im Laufe der Jahrhunderte wurde der Stab durch eine Pfeife ersetzt. Man vermutet, dass der Austausch während der Reformation der katholischen Kirche im 17. Jahrhundert stattgefunden hat. Zu dieser Zeit hatten Tonpfeifenbäckereien ihre Blütezeit und die Pfeife war somit ein beliebtes Accessoire. Eine andere Geschichte besagt, dass einmal einem Bäcker in der Vorweihnachtszeit irgendwann im 18. Jahrhundert die kleinen Bischofsstäbe ausgegangen seien. Als er an einem Tabakgeschäft vorbeilief und in der Auslage die Pfeifen sah, befand er, dass sie wie umgekehrte Bischofsstäbe aussähen und nahm sie fortan, um seine Weckmänner zu verzieren. Weckmänner sind bis heute in der gesamten Adventszeit nicht wegzudenken und werden bei uns im Rheinland,
da haben wir's, ja,
traditionell nach dem Martinszug an Kinder verschenkt.
Okay, ja super.
Ja. Also ja, Weckmann, bei uns kein Thema, aber im Rheinland, ich weiß von Kollegen, für die ist das die Hochsaison, weil eben Weckmänner.
Ja, also ich kannte das, bis du mich damals angeschrieben hast, wo du auf Kreta warst oder ihr auf Kreta wart, kannte ich das auch nicht.
Ja.
Und dann habe ich mal googelt, was ist denn das überhaupt? Ja, und okay,
krass. Ja, ich auch. Ja. Also, aber das finde ich ja auch das Coole und das Spannende und das, ja, durch das, dass ich jetzt für den Podcast ein bisschen recherchieren musste, finde ich so cool, dass es so unterschiedliche Traditionen einfach gibt und man oft auch nicht mehr weiß, woher kommt es eigentlich und so und ja, die noch ein bisschen zu bedienen, ist doch was Scheiß.
Das ist cool, ja, ja. Ja, stark. Also echt wieder mal ein Bäckertag mit sehr viel Tradition und sehr viel Vielfalt mal wieder. Und ja, das ist immer das Schöne dran, dass wirklich jede Region so das eigene hat Und das finde ich also das Schöne, weil heutzutage ist in der Innenstadt und alles sehen gleich aus. Jeder hat jetzt C&A, jeder hat weißt ja. Und das finde ich halt so das Schöne, dass das Bäckerhandwerk einfach, hier wird einmal beweist, wie vielfältig das ist und dass sehr, sehr viel Tradition hat, die Jahrhunderte alt sind. Und das, ach, schön.
Ja, schön. Ein Hoch auf das Bäckerhandwerk.
Absolut.
Und das finde ich auch tatsächlich so spannend, auch die ganze neue Konzepte sind. Das finde ich trotzdem auch cool, wenn man sich darauf noch besinnt. Wo kommt man her? Was gibt es für Traditionen? Finde ich durchaus auch legitim und total interessant.
Also ja, ich total. Mag das. Also super, ja. Und gerade auch so alte Rezepte und so, das ist ja meistens wirklich was sehr Durchdachtes und gut Gemachtes und sehr cool. Ja. Also kann man wirklich loben, unser Bäckerhandwerk. Sehr schön.
Fassen wir zusammen.
Jo.
Ich schicke ein Berliner Rezept in die Shownotes.
Genau.
Wir haben jetzt über die Herstellungsweise gar nicht wirklich geschwätzt. Wir haben über Geschichte und Kultur uns unterhalten. Und wir werden Live-Events starten. Das ist die Quintessenz aus dem Podcast. Wenn ihr nichts mitnimmt, das vergesst ihr bitte nicht.
Absolut.
Ihr werdet euch auf dem Laufenden halten.
Live-Events gäbe vom David und von mir.
Bitte ja. Erschreckt nicht, wenn ihr uns in live seht. Und wir müssen jetzt ein bisschen herrichten, ja. Bis da noch.
Wir können so Augenklapper verteilen, damit sie uns einfach nur zuhören können. Das genau, ja.
Das wird richtig stark. Es ist tatsächlich brandheiß. Also außer meiner Frau und David weiß es eigentlich noch niemand. Und jetzt ihr. Wir haben richtig Lust drauf. Und wir gehen in die finale Phase. Finale Podcast-Phase. Wir haben, glaube ich, noch 6 Podcasts. Es wird auch wieder eine kleine Weihnachts- und Neujahrspause geben. Wir haben nächste Woche einen mega spannenden Gast. Da freue ich mich sehr drauf. Ich habe heute die Folge auch schon vorbereitet, die Frage, und habe drunter geschrieben, die Dialektfolge, weil Frank Silvanus aus Saarlouis wird uns besuchen und wir werden im breitesten Schwäbisch mit ihm schwätzen.
Echt? Okay.
Und er wird hoffentlich im breitesten Saarländisch antworten.
Geil.
Und ich glaube, da müssen wir auch sowas wie Untertitel noch einfügen. Oder wie machen wir das? So barrierefreie Podcasts.
Ja, da gibt es halt so eine Dolmetscher-Version.
Nee, freue ich mich echt drauf, weil ich der einzige Saarländer, den ich bisher kenne, ist Heinz Becker, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Und ich will ihn unbedingt fragen, ob er ihn lustig findet. Und ich freue mich drauf.
Cool, ja, super. Du, ich kann die Folge nicht beenden, ohne einmal ein kräftiges Pilotzell Ava.
Ja, genau, komm, ich sag Pilotzell und du Ava, oder?
Pilotzell.
Ah, nee, andersrum, du musst Ava schreien, oder?
Ah, nee, ich sag Pilotzell und du musst
Ava schreien. Also gut, ich komme mir aber blöd vor, wenn ich Ava schreie.
Hey, muss ich.
Also, leg los.
Pilotzell.
Ava.
Pilotzell.
Ava.
Pilotzell.
Ava.
Das ist ein Pilotzell, der Faschingsspruch, von dem her wünschen wir jetzt alle einen wunderschönen 11.11.
Also jetzt müsst ihr mir aber einen Kulturpreis vom Bürgermeister von Pilotzell kriegen.
Absolut, absolut. Ja, also finde ich auch, ja.
Aber ganz ehrlich, was ist denn das für ein dämlicher Spruch? Weißt du? Ja, Kölle Alaaf, Mainz, Helau und Bülozell Ava.
Das ist super. Das ist super. Und vor allem, weißt du, woher der kommt?
Ja,
und jetzt wird es obermäßig.
Jetzt wird es ganz kulturell.
Michi, sein Opa, hat es. Das kommt von Michi, seinem Opa.
Echt? Ja. Oh, dann habe ich nichts gesagt. Sorry, Michi.
Der muss immer irgendwie so, aber. Ja, aber. Ja, weißt du, so, ja, komm, passt schon. So nach dem Motto. Und daraus entstand das. So
ein bisschen. Ach, ist ja witzig. Ja. Also Michi ist im David sein Mitarbeiter, der den Podcast einmal schneidet.
Genau, ja, den kennt mittlerweile jeder, ja. Und daher kommt der Spruch tatsächlich.
Ist ja verrückt.
Ja.
Cool.
Ja, so, jetzt wissen wir das auch.
Jetzt wissen wir das auch.
Und in diesem Sinne, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.